Die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Welcher Trend dein Freund ist? Dies und andere Finanzfragen stellte sich die Geldmeisterin in der Kalenderwoche 13. Etwa, warum wirken sich Milliardenstrafen nicht auf die Kurse aus? Nehmen wir Apple. Hier hat die EU-Kommission gegen den Tech-Konzern gerade eine Strafe von sage und schreibe 1,8 Milliarden Euro wegen Marktmissbrauch bei Apps zum Streamen von Musik verhängt. Und obendrein hat die EU-Kommission gegen Apple, Meta, Alphabet ein Verfahren eingeleitet, ob sie nicht gegen den Digital Market Act verstoßen haben. Laut dem müssen die Online-Riesen nämlich externen App-Entwicklern kostenlos ermöglichen, die Verbraucher auf die Angebote außerhalb der eigenen App-Stores umzuleiten. Nicht nur das, gegen Apple hat auch das Justizministerium der USA eine Wettbewerbsklage eingereicht. Der Tech-Konzern habe ein illegales Monopol geschaffen. Man habe Konkurrenten Zugang zu Hardware- und Softwarefunktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote bevorzugt, heißt es. Der Kurs der Apple-Aktie hat zwar kurzfristig nachgegeben, insgesamt hat sich das milliardenschwere Bußgeld der EU und die neuen Androhungen von Klagen aber kaum ausgewirkt. 3% in den letzten 5 Tagen. Der Rest der Einbrüche, also insgesamt 11% seit Jahresbeginn, hat andere Gründe. Zum Beispiel, dass sich das iPhone in China sowie alle iPhones momentan nicht so gut verkauft. Dass die verhängten Strafen nicht wirken, hat einfach mit ihrer Höhe zu tun, die zwar mega hoch wirkt, aber tatsächlich ist ihr Ausmaß bescheiden. Denn die 1,8 Milliarden Euro der EU-Kommission sind gerade einmal 0,5% des Börsenwerts von Apple. Auch dauert es dann Jahre, bis die Strafen bezahlt werden und sie sind meist von den Anlegern längst eingepreist. Allerdings, wenn sich Strafen häufen, kann es schnell auch einmal zum Vertrauensverlust kommen und dieser auf andere Megatech-Konzerne dann auch abfärben, weil sie auch ins Kreuzfeuer der Finanzmarktaufsicht geraten könnten. Als Apple-Anleger werde ich die Klagen der Wettbewerbsbehörden ernst nehmen und vor allen Dingen beobachten. Beeindruckendes Börsendebüt. Es herrscht High nun an den Börsen und das nützen die Unternehmen natürlich gerade eifrig für Börsendebüts. Von der verpatzten Börsenrückkehr von Douglas und der Flughafen Athen Aktie einmal abgesehen, die seit ihrem Börsengang schon über 10% abgestürzt ist, waren jüngste Neuemissionen sehr erfolgreich. Von Reddit über das deutsche Rüstungsunternehmen Renk bis zum Börsengang von Donald Trumps True Social Platform bzw. der dahinterstehenden Trump Media and Technology Group. Die TMTG-Aktie, die übrigens unter Trumps Initialen DJT notiert, stieg nach ihrem Börsendebüt an der Tech-Börse Nasdaq gleich 50%. Und wer profitiert am meisten? Natürlich Donald Trump, der 58% besitzt. Die Financial Times schätzt den Wert, seinen Anteil, auf 5 Milliarden US-Dollar. Den hohen Kurs kann man meiner Meinung nach ebenso nur mit viel Idealismus erklären wie den Höhenflug von Reddit. Gerechtfertigter ist da, so meine rein persönliche Meinung, schon der geglückte Börsenstart des weltweit führenden Schweizer Dermatologie-Spezialisten Galderma, der Hautcremen im obersten Segment und auch medizinische Cremen produziert. Der Hersteller von veganem Botox vor allem wurde einst von Nestle und L'Oreal gegründet und nach 5 Jahren an den Private Equity Investor EQT verkauft. Jetzt ging Galderma mit 14 Milliarden Schweizer Franken als einer der größten IPOs Europas dieses Jahr an die Börse. Der Kurs stieg sofort 14% über den Ausgabepreis von 53 Franken. Was mir bei Galderma aber allerdings nicht so gefällt, so wie auch nicht bei Douglas, ist, dass das Geld aus dem Börsengang für den Abbau von hohen Schulden verwendet wird, nicht in die Entwicklung neuer Hautpflege- und Schönheitsprodukte fließt. Neben der Tatsache, dass hohe Schulden auf dem Unternehmen lasten, sind auch schon die satten Margen eingepreist und vor allem auch viel Goodwill eingepreist. Man muss die Aktie ja nicht zum aktuellen Kurs von 62,40 Franken kaufen. Ich werde die Aktie aber bestimmt weiter verfolgen, wo seit der Pandemie und Videotelefonie doch das Geschäft mit Hautcremen wie geschmiert läuft und werde euch weiter davon berichten.
An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
Warum Amerikaner reicher sind. Es rentiert sich, wenn man, so wie Sven Ebert vom Flossbach von Storch Research Institute, einen Wohlstandsvergleich zwischen den USA und Deutschland sieht und sieht, dass die Amerikaner, die gut informiert sind, auch mehr verdienen. Im Vergleich zu den US-Amerikanern legen die Deutschen zwar doppelt so viel von ihrem verfügbaren Einkommen zurück, die Sparrate liegt in Deutschland bei 11, in den USA gerade bei 6%, und doch ist der deutsche Rentner ärmer als der amerikanische, rechnet Sven Ebert vor. Das verfügbare Einkommen von Menschen über 65 Jahre liegt in Deutschland unter 90% des durchschnittlichen verfügbaren Einkommens der Gesamtbevölkerung. In den USA beträgt dieser Wert fast 95%. In Deutschland leben knapp 60% der Rentner in einer eigenen Immobilie, in den USA fast 80%. Das liegt daran, dass die Amerikaner das Geld nicht am Sparbuch vergammeln lassen, sondern in Aktien investieren, vor allem steuerlich gefördert in Form einer betrieblichen Vorsorge. Da wir auf die Vernunft unserer Politiker aber nicht warten können, müssen wir das Investieren eben selbst in die Hand nehmen. The trend is your friend. Beim langfristigen Vermögensaufbau sollte man nicht jedem Trend hinterherrennen. Man sollte die Trends aber dennoch im Blickwinkel behalten, ob dahinter etwas Langfristiges steckt. Und selbst kurzfristige Trends sollte man bei Neuinvestitionen oder auch bevorstehenden Verkäufen natürlich berücksichtigen. Hamid Mustafa, Head of Asset Management Sales Germany bei BlackRock, unterscheidet da zwischen zwei Renditetreibern. Zum einen natürlich die makroökonomischen Faktoren, die alle Anlageklassen betreffen, wie Zinsen, Konjunktur, geopolitische Faktoren, und dann gibt es die Stilfaktoren, die die Renditen und Risiken einer bestimmten Anlageklasse und deren Unterkategorien betreffen. Da sieht der BlackRock-Experte aktuell folgende Trends, über die es sich meiner Meinung nach durchaus lohnt, nachzudenken, auch als Langfristanleger. Momentum-Aktien, also Titel im Aufwärtstrend, erzielten im Februar eine stark überdurchschnittliche Performance, getrieben von IT-Titeln natürlich und Kommunikationsdienstleister. Hamid Mustafa meint sogar, dass sich der Trendwert für Momentum-Aktien noch deutlich verbessert habe. Hier denkt Mustafa vielleicht an Nvidia. Bei den Qualitätsaktien, bei dem der Fokus auf Papiere, qualitativ hochwertige Unternehmen mit besonders gesunden Bilanzen liegt, schnitt im vergangenen Monat aufgrund einer Übergewichtung von den Halbleitertiteln überdurchschnittlich ab. Weil da gibt's Qualitätstitel. Quality-Aktien erscheinen in Bezug auf die Bewertungen weiterhin teuer und der starke Preistrend hält an. Hier würde ich eine Microsoft dazu zählen. Value-Aktien, also Titel mit niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder Kurs-Buchwert-Verhältnissen, schnitten im Februar schlechter ab, weil eben Halbleitertitel so gefragt waren und das keine Value-Titel im Normalfall sind. Value-Aktien sind nach Meinung des BlackRock-Experten nach wie vor günstig, der Preistrend bleibt aber schwach. Also mir fällt bei Value derzeit Pfizer ein. Pfizer, so meine persönliche Meinung, zählt momentan durchaus zu den kaum beachteten Perlen, wie auch eine BioNTech, die eigentlich mehr als nur Corona-Impfstoffe entwickeln, die momentan natürlich nicht mehr so laufen. Dann gibt's noch die Minimum Volatility Aktien, Werte mit relativ geringem Schwankungsbreiten. Sie entwickelten sich im Februar unterdurchschnittlich, weil sie vor lauter KI-Euphorie eben nicht sexy genug waren. Der Preistrend von Minimum Volatility Aktien bleibt schwach. Die Bewertungen sind weiterhin aber attraktiv. Mir fällt da eine Coca-Cola ein. Dann spricht er von Size-Aktien, sprich Werte von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Sie erzielten im Februar eine unterdurchschnittliche Performance. Vielleicht waren also die Analysten, die auf Small Cap setzten, mit ihrer Euphorie einfach noch zu früh dran. Der BlackRock-Experte meint jedenfalls, dass der Preistrend von kleinkapitalisierten Aktien schwach bleibt, die Bewertung aber durchaus günstig erscheint. Global schätzt BlackRock die Trends also folgendermaßen ein. Momentum-Aktien sind durchaus noch nicht zu hoch bewertet, der Aufwärtstrend bleibt weiterhin stark. Qualitätsaktien sind teuer, haben aber auch einen starken Aufwärtstrend, während die kursstabilen Aktien leicht, Value-Aktien sowie Small-Cap und Mid-Caps noch deutlicher im Abwärtstrend sind. Mein Fazit: für ein Langfristdepot punkten immer Qualitätsaktien. Der Wahnsinn der Woche. In meinem persönlichen Langfristdepot, das ist keine Anlageempfehlung, ist auch Fastfood und Immobilienriese McDonald's. Mir schmeckt das Essen dort zwar nicht, vielleicht vom Eiskaffee abgesehen, aber ich kann erkennen, dass man mit ungesunder Systemgastronomie in weltweit 39.000 Standorten fett verdienen kann. Und jetzt kommt's noch dicker. Zu Burgern paaren sich jetzt auch noch kalorienreiche Donuts vom Eiscreme-Spezialisten Krispy Kremes. Vorerst zwar nur in den USA, aber dort rollt McDonald's sie landesweit in ihren Outlets aus. Das ist auch eine Form von Diversifikation, würde ich sagen, wenn man so wie ich einerseits Novo Nordisk, den Hersteller der Fett-Wegspritzen, und andererseits McDonald's, Nestle und Coca-Cola im Langfristportfolio hat. Hahaha. Mit McDonald's konnte man in den letzten 10 Jahren übrigens insgesamt 265%, jedes Jahr im Schnitt 13,8% verdienen. Die Novo Nordisk-Aktie stieg in den letzten 3 Jahren alleine um 307%. Tja, wenn man doch nur solche Aktien im Depot hätte. Oder wenn zumindest die Gewinne für die eigene Pensionsvorsorge nicht mit 27,5% Käst belegt wären. Dafür habe ich eine Petition für die Steuerbefreiung einer privaten Mindestvorsorge bei langer Behaltedauer gestartet und würde mich freuen, wenn ihr sie unterschreiben würdet. Schließlich geht uns Pensionssparen doch alle an. Den direkten Link zur Petition, die uns alle angeht, findet ihr im Text zu dieser Podcast-Folge. Den findet ihr wiederum, wenn ihr den Podcast anklickt auf eurer Podcast-Plattform. Danke für eure Unterstützung. Und apropos Unterstützung, ihr könnt das Projekt Geldmeisterin durch eure Bewertungen, Kommentare und durch ein Gratis-Abo unterstützen. Ich wünsche euch jedenfalls ein erholsames Wochenende mit der neuen Podcast-Folge der Geldmeisterin, die wie gewohnt am Ostersonntag erscheint. Ich freue mich auf meinen hochkarätigen Gast Dr. Ulrich Kafanik, Vorstand und Kapitalmarktstratege von DJE Capital AG. Ich hoffe, wir hören uns. Eure Julia Kistner. Frohe Ostern! Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.